Ja, ganz kurze Vorstellungsrunde. Ich darf zuerst ganz herzlich Frau Silvia Rutschke begrüßen. Sie ist Marketingchefin der Firma Mestrani, Schweizer Schokoladen. Die Firma Mestrani hat eine hohe Kompetenz im Bereich nicht nur Schokoladen, sondern auch im Bio-Segment, auch mit Eigenmarken. Und ich weiß, dass der Bio-Pionier in Sachen Bio-Schokolade die Schokoladen schon traditionell, ich glaube, seit 20 Jahren in ihrem Hause herstellen lässt. Willkommen. Dann fahre ich gleich hier weiter und darf ganz herzlich Herrn Hans Lauber begrüßen. Herr Lauber war 7 Jahre lang für den Verkauf von Fernsehwerbung als Marketingdirektor bei ProSieben zuständig. Heute ist er selbstständiger Publizist mit einem ganz klaren Schwerpunktthema im Bereich der Ernährungsfragen. Er hat einige Bücher publiziert, Schlemmen wie ein Diabetiker und Schönkost. Und er ist Mitglied der Akademie für Kulinaristik und ist im Deutschen Wellnessverband für den Bereich Gesund Leben zuständig. Dann darf ich last but not least Christoph Seuka begrüßen. Er ist Inhaber von CSB und CSC Consulting, also in der Biobranche. Und er ist der bereits angekündigte Experte, was Elea angeht, Lebensmitteleinzelhandel, seit 20 Jahren mittendrin im Lebensmitteleinzelhandel und vor allem in den letzten Jahren in der Schulung von Lebensmitteleinzelhandelpersonal in Sachen Bio. Wir haben einen guten Mix, wir haben Hersteller, Handelskompetenz und Kommunikationskompetenz. Und ich möchte vielleicht zum Einstieg eine offene Frage in die Runde geben, noch ein bisschen bei der Studie bleiben. Da waren so zwei Schwerpunkte, einmal mehr der Blick auf das Marktpotenzial, aber auch auf die Verbraucher. Erwartung. Und am Schluss haben wir gehört, wurde der Ball so zurückgespielt, ja, die Verbraucher wollen ja nicht so richtig, uns fehlt da die Motivation. Ich hätte vielleicht einmal als erstes gefragt, wir haben zur Verbrauchererwartung einiges gehört. 51% finden, dass Bio gesünder ist, nur 10% finden, dass es besser schmeckt. Das ist schon ein interessanter Spannungsbogen. Ich glaube, da kann man schon eine erste Runde von Statements abfragen.
Ja gut, das ist natürlich eins der spannendsten Themen. Bio ist in der Tat, wird mit Gesundheit verbunden und letztendlich wird Genuss, Süßigkeit ja mit Ungesundem verbunden. Und diesen Spagat, glaube ich, den wird man nie ganz auflösen. Das ist halt so. Ich denke, das hat der Herr Tscherner ja gesagt, es gibt eine langsame Entwicklung, eine positive, die wird, glaube ich, nicht wirklich stürmisch werden. Und sie wird etwas stürmischer werden, wenn man natürlich, und das ist so wahnsinnig schwierig, Bio im Süßwarenbereich mit Gesundheit verbindet. Mhm. Die Leute hassen das. Also wenn sie das Wort nur schon erwähnen, das ist mir gestern passiert am Stand eines renommierten Herstellers, die haben mich fast vom Stand geprügelt, als ich nur gefragt habe, Bio, nicht Bio, aber in dem Fall Schönheit und Schokolade, das wollen die nicht. Wir sind Genussmittelhersteller, hauen sie ab. Aber irgendwo wird die Branche, glaube ich, nicht ganz darum kommen, vor allen Dingen, wenn sie stärker Bio reinbringen will, dieses Argument Gesundheit, ohne dass man es nennt, da muss man sehr viel Verlogenheit oder Marketinggeschick aufbringen, um das zu transportieren.
Ja, vielleicht gesund oder Sünde kann den Genuss Sünde sein. Sie müssen in der Marketingarbeit ja die Kommunikation nach vorne stellen.
Ja, Wie gehen Sie damit um? Ich nehme mal den Faden Marketing auf. Es ist halt die Frage, bedeutet Bio für den Konsumenten direkt auch Gesundheit? Muss es direkt den Zusatznutzen haben? Oder bedeutet es vielleicht nicht in erster Linie erstmal, dass es gute Produkte sind? Dass man sagt, also ich weiß, woher die Rohwaren kommen. Ich weiß, wie sie verarbeitet werden. Es werden einfach gute, qualitativ hochwertige Produkte erstellt. Also vielleicht erstmal der erste Schritt, bevor man dann den nächsten nimmt und sagt, ich habe auch noch einen Zusatznutzen, den Sie jetzt beschreiben. Aber ich glaube, das Erste, und es zeigt vielleicht auch im Moment die Entwicklung in anderen Kategorien, ob Fleisch oder auch in China, dass bestimmte Produkte nicht gut hergestellt werden und dass es da Probleme gibt. Und ich glaube, das ist einfach, der Konsument möchte einfach wissen, dass es dort schon Zuverlässigkeit gibt in dem Bereich. Das, denke ich, ist der erste Schritt, den wir machen.
Ja, Christoph, du hast ja mit den Leuten zu tun, die mit den Kunden im Kontakt sind. Wie gehen die mit der Frage um?
Die Schwierigkeit ist ganz einfach. Der Verbraucher hat einfach ein Bild im Kopf, wenn er hört Bio. Ich sehe das bei Schulungen. Ich habe die letzten Jahre ca. 300.000 Mitarbeiter des Handels geschult. Und wenn ich frage, was geht euch durch den Kopf, wenn ihr Bio hört, höre ich immer, und es war noch keine Schulung, wo es nicht passiert ist, gesund und teuer. Und solange das in den Köpfen ist, werden wir im Bio nicht viel weiterkommen. Und ich mache immer wieder Verkostungen, gerade von Süßwaren und auch von Knabberartikeln. Was sagen mir die Leute als erstes? Mensch, das schmeckt ja sogar. Das heißt, sie haben einfach etwas im Kopf, was nicht der Realität entspricht. Und sie müssen erstmal verstehen, und das ist schon mal die erste Aufgabe, die der gesamte Bio-Bereich noch zu bewältigen hat, im konventionellen Handel. Bio-Lebensmittel sind Lebensmittel. Punkt. Die unter bestimmten Bedingungen hergestellt werden, verarbeitet werden. Und der Gesundheitsaspekt, jeden Tag eine Tafel Bio-Schokolade, jeden Tag eine Flasche Bio-Schnaps und 5 Tüten Bio-Chips ist auch nicht gesund. Das hat im konventionellen Handel nicht vorderrangig was zu suchen. Da sind Reformhäuser dafür da, da sind Apotheken dafür da. Im Handel sieht es ein bisschen anders aus, aber die Aufklärung scheint mir das A und O zu sein.
Darf ich da gerade mal nachfassen? Das Gesund ist ja jetzt dann nur verbraucherbezogen. Ist es jetzt gesund oder ungesund? Es wäre ja schlimmer, wenn Sie sagen würden, es ist ungesund. Insofern ist ja erstmal nicht so verkehrt. Gibt es eine Chance zu kommunizieren, dass dieser Gesundheitsbegriff ja weiter verstanden wird in der
Bio-Branche? Ich will auch gar nicht auf den Gesundheitsbegriff abzielen, weil nach WHO ist es ja so, Gesundheit ist eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Wir sollten darauf abzielen, Genuss, ich gönne mir was, mir schmeckt es gut, ich will es haben und dann können wir über die Menge oder was auch immer reden. Es muss ja nicht so sein, dass ich übermäßig Süßigkeiten zu mir nehme, egal ob Bio oder nicht Bio, sondern sage ich, ich belohne mich nach einem harten Tag oder wie auch immer und nimm etwas zu mir und jetzt bin ich sicher, das, was Sie sagten, dass in der Rohstoffauswahl und in den Zusätzen es doch ein bisschen anders ist. Aber ich würde den Gesundheitsaspekt nicht vorne anstellen.
Ich bin ja deswegen darauf eingegangen, weil die Studie das halt so ergeben hat. Und wenn die Leute etwas im Kopf haben, dann kannst du ja machen, was du willst, dann ist das halt so bei ihnen. Ich würde es auch als Genuss verkaufen. Nur wenn sie Genuss und Süß, dann sagen die Leute, warum brauche ich dann Bio? Und wir wollen ja heute diskutieren, wie wir Bio stärker dahin kriegen. Deswegen bin ich auf die Gesundheit gekommen. Und ich gebe Ihnen natürlich recht. Das habe ich selber erlebt, weil ich mich sehr intensiv mit Kakao beschäftige. Die Leute glauben einem schlicht nicht, dass man in Südamerika oder sonst wo Kakao angepflanzt wird, dass das auf einem hohen organischen, biologischen Level geschieht. Das ist aber Aufgabe von Firmen wie Ihnen, das zu kommunizieren.
Ein Hinweis ist einfach, mal auf die Zutatenlisten zu schauen, in der konventionellen Packung und in der Biopackung. Und dann merkt man schon die Unterschiede. Und das sehe ich bei den Mitarbeitern des Handels auch immer wieder. In dem Moment, wo er wieder mal aktiv auf eine Zutatenliste schaut, da wird es doch immer wieder, boah, das habe ich so noch gar nicht mehr betrachtet. Ich habe ja überhaupt schon seit Jahren nicht mehr drauf geschaut. Da gibt es Unterschiede. Aber ansonsten, das, was Sie jetzt auch sagen, gerade wenn es um Ware geht außerhalb der EU, die Menschen wissen es einfach nicht. Die sagen einfach, das kann nicht sein. Wie Sie vorhin auch sagten, Regionalität, das wird damit verbunden. Aber die meinen immer, das gibt es nicht. Aber warum? Weil keine Aufklärung da ist. Und weil keiner da ist, passt mal auf, so sind die Standards. Es kennt keiner die Standards, außer die sich von vornherein damit auseinandersetzen.
Ja, also da haben wir sicherlich eine hohe Kommunikationsaufgabe und deswegen habe ich schon Richtung Sascha geschaut. Für mich die überraschendste Antwort war eigentlich, dass es doch 61% sind, die nicht sicher sind, ob da wirklich Bio drin ist, was ja gerade Christoph angesprochen hat. Ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen dran aufhalten, denn da scheint mir ja wirklich ein großer Handlungsbedarf sich daraus abzuleiten.
Ja, das ist ein ganz klarer Informationsbedarf, ein Aufklärungsbedarf, wie schon auch mehrfach angesprochen. Und den müssten alle Marktteilnehmer wirklich ernsthaft verfolgen. Und wenn sie es alleine nicht können, jeder für sich vielleicht dann auch in entsprechenden Interessengruppen, wie das ja wirtschaftsseitig üblich ist, dass man sich in Gruppen zusammenschließt. Das muss ja nicht gleich ein Verband sein. Kann ja auch eine Arbeitsgruppe irgendwo sein. Und Aufklärung ist das A und O. Bio hat den Vorteil, dass man die Rohwaren, Zutaten wirklich seit Jahren exakt zurückverfolgen kann. Die EU verlangt das auch von den konventionellen Rohstoffen, keine Frage. Aber im Biosystem ist das eigentlich hervorragend etabliert. Und so könnte Aufklärung und Informationsarbeit verbrauchergerecht eigentlich so einfach sein, im Sinne von nicht einfach nur drüber reden, sondern auch zeigen durch Bilder, zeigen durch Botschaften, durch emotionale Stories, die man erzählen kann, sehr selbstbewusst, Erfolgsstories, dass es auch immer wieder Ausreißer gibt, das ist zu beklagen. Andererseits auch Teil eines funktionierenden Systems, dass sie immer wieder auch auffliegen, die Betrüger, ja. und die Dinge dann auch beim Namen genannt werden und sanktioniert werden. Also insofern, Aufklärung ist aus meiner Sicht wirklich das A und O, und da müsste Kommunikation ran, ohne zu vernachlässigen, dass die Produkte trotzdem schmecken sollen, und da darf der Genuss auch nicht zu kurz kommen.
Also wir haben jetzt schon ein paar so Keywords, was in der Kommunikation wichtig ist, was wir vielleicht auch anders wichten soll in der Kommunikation. Ich möchte nochmal auf diese Regionalität zurückgehen. Ich sehe ja einen Trend, Herkünfte, die Schokolade, die bekommen plötzlich eine Lokalisierung. Nicht unbedingt die Regionalität, dass es jetzt in der Nachbarschaft wächst, aber es kommt dann eben die Schokolade aus Ecuador oder aus Trinidad und Tobago. Und wenn ich mir im Schokoladenregal anschaue, was es mittlerweile für Herkunftsschokoladen gibt, da scheint ja ein Spiegel zu sein von Interesse, zu wissen, wo was herkommt, und ein Interesse nach der Story. Und die Story ist natürlich nicht nur die Kakaobohne, sondern vielleicht auch der Produzent. Und da ist ein Bioproduzent vielleicht eine andere Story wie irgendein konventioneller Produzent. Sie sind im Marketing damit konfrontiert, die richtigen Storys zu finden und nach vorne zu bringen. Sehen Sie da ein Potenzial, dass man in der Richtung unterwegs sein sollte?
Also ich glaube, diese Entwicklung aus den verschiedenen Herkunftsländern hat natürlich gerade das dunkle Segment nach vorne geschoben. Das ist auch ein Thema, dass dunkle Schokolade die Kultur und auch den vielleicht Gesundheitsaspekt oder dass Schokolade auch gesund sein kann, entsprechend entwickelt. Und ich glaube, daher ist dann auch so ein bisschen der Anspruch an Schokolade, Schokoladengenuss gekommen, auf Herkunftsländer zu gehen und etwas auszuprobieren und die Vielfalt zu spielen, was so vielleicht in der Milch, sagen wir mal, helle Schokolade oder Milchschokolade nicht so möglich gewesen wäre. Also diese Spezialitäten, die Vielfalt ist da eher entsprechend gekommen. Also ich würde eher sagen, dass es wirklich auch marketingtechnisch und aus der Kategorie heraus sich entwickelt hat. Mhm.
Gut, wir haben das jetzt ein bisschen beleuchtet um die Kommunikation herum. Ich würde noch ein klein bisschen gerne auf den Markt und Vermarktung eingehen, obwohl das morgen nochmal ein Schwerpunktthema ist. Aber wir haben es heute auch mit drin und haben es auch in der Studie gehabt. Und möchte aber dann Sie sehr bald einladen, Ihre Fragen zu stellen oder Ihre Meinung kundzutun. Das Marktpotenzial wurde beschrieben. Ein Viertel kauft wenigstens hin und wieder ein. Die Zahlen sind eigentlich, die Wachstumszahlen sind natürlich immer verblüffend, wenn man von einem niedrigen Niveau ausgeht. Ist natürlich leichter, da zweistellig und 30 und 40% zu erreichen. Das wissen wir aus der Biobranche ja hinlänglich. Vielleicht nochmal aus der Einschätzung des Auftraggebers der Studie. Kann da noch mehr Gas gegeben werden, oder müssen wir erstmal schauen, dass wir mit dem, was wir da erreicht haben, zurechtkommen? Sollen wir das konsolidieren?
Naja, mit den Unsicherheiten und Fragen, die da sind, die sicherlich auch dann in gewisser Weise hier und da in eine Käuferzurückhaltung dann am Ende überführt werden, denke ich, ist da schon auf jeden Fall noch mehr Musik drin. Ein Thema morgen wird ja sein, auch die Rohstoffsicherungsfragen zu diskutieren. Ich glaube, die Mengenthematik ist dann schon immer wieder auch ein Thema. Andererseits habe ich jetzt auch gehört, dass bestimmte Zulieferer auf Qualitäten auch zurzeit sitzen bleiben, weil sie nicht abgerufen werden oder noch nicht abgerufen werden. Die Frage ist sicherlich, wie wirkt sich jetzt auch die Krise aus? Und da wird ja auch gemutmaßt, alles geht jetzt mindestens eine Stufe nach unten, von Premium aufs Mittelpreissegment oder von Top-Premium auf billiger Premium. Da nimmt man halt die Premium-Handelsmarke oder so, statt den klassischen Markenartikler. Und in dem Sinne haben wir auch nachgeguckt bei den Verbrauchern, wie sich ihr Kaufverhalten dieses Jahr ändern wird. Und man kann unterm Strich sagen, es gibt eine leicht stärkere Zurückhaltung vermutlich, aber unterm Strich zeigen die Zahlen, dass die Verbraucher bei Laune bleiben, nämlich die, die schon kaufen, die bleiben dabei. Und die Studie aus meiner Sicht gibt ganz klar vor, es ist viel Potenzial bei den Verbrauchern, sie noch abzuholen und für Bio-Süßwaren und Knabberartikel zu gewinnen.
Sehen Sie das aus der Handelsperspektive ähnlich, das Potenzial, dass wir das doch noch... Weiter gibt es da Rohstoffbegrenzungen, wäre das zum Beispiel schon ein Thema. Sie brauchen ja Mengen.
Also aus der Industrieseite kann
bitte ins Mikrofon, weil wir Übersetzung auch haben.
Also aus der Industrieseite kann ich sicherlich sagen, dass das ein Segment ist, was hohe Wachstumsraten verspricht. Das ist auch wieder ähnlich wie dunkle Schokolade. Es ist ein kleines Segment am Anfang gewesen, aber mit hohen Wachstumsraten, was einfach Potenzial verspricht. Und ich sehe das hier im Biosegment genauso, ganz genauso.
Kann ich vielleicht noch ergänzen? Aus Handelssicht, ich würde einfach sagen, der Bedarf ist nach wie vor immens. Weil das, was heute im Handel zu finden ist, was ist es denn? Es sind in erster Linie Müsli-Riegel und vielleicht die eine oder andere Schokolade. Und dann war es das auch schon. Schauen Sie mal ins konventionelle Sortiment, was da ist in Süßwaren. Und wo gibt es dafür Alternativen? Und was kann der Verbraucher hier finden? Und wenn der Verbraucher es gewohnt ist, sage ich mal, jeden Tag ein Überraschungsei, ohne Werbung machen zu wollen und andere Sachen, ja, warum soll er jetzt mit seinen Kindern Müsli-Riegel mitbringen?
Also ich kann das jetzt, ich schlüpfe mal ganz kurz in die Rolle als Verbraucher. Ich bin natürlich sehr aufmerksam, gucke mir die Regale an. Ich beobachte natürlich auch das Magenartikel, das sich im Bio engagiert haben. Letztes Jahr haben wir hier ein riesenvolles Saal gehabt, weil ein Branchenführer auf Bio eingestiegen ist. Wenn ich dann aber in mein Rewe gehe, habe ich in der Tat genau das Problem. Ich finde gar nicht diese Magen, von denen ich weiß, die gibt es in Bio. Ich finde die Produkte nicht.
Was mich auch noch interessieren würde, Herr Soika, wenn ich in einen Laden gehe, dann hat man das klassische Sortiment relativ oft. Das läuft dann so durch die Gänge durch die Regale. Und Bio wird dann so gesondert platziert, weil man mal dachte, das ist ein USP und dann muss man das also extra auf die Insel stellen oder in extra Regale und dann verkauft es sich besser. Mir ist schon zu Ohren gekommen, dass genau das der Trugschluss ist. Die Verbraucher suchen beim Shoppen die Produkte quasi dann, wenn Sie in der Kategorie gerade unterwegs sind, am Regal und wenn dann da kein Bio steht, wird da auch nicht zu Bio gegriffen.
Das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Viele Öko-Winzer, von denen ich weiß, dass sie Öko-Winzer sind, die schreiben das nicht mehr drauf, weil sie gesagt haben, das ist eher ein Verkaufshemmnis. Und vielleicht, weil das abgedroschen ist oder so etwas, aber das ist nicht mehr unbedingt das Alleinstellungsmerkmal. Und vielleicht ist es wirklich so, stell es einfach zu den anderen Schokoladen dazu, mach hier mal ein kleines grünes Zeichen oder schreib es noch einfacher drunter und dann verkauft sie es einfach. Und ich glaube, dieses Grund süß und Bio und das eliminiert man dann einfach. Die sehen, es ist da und ich kann es nehmen, aber es ist nicht irgendwo was Besonderes. Das wäre sicher, könnte ich mir vorstellen, ein konkreter Rat an den Handel vor allen Dingen.
Aber ich glaube, hier ist der Handel schon ein bisschen weiter. Inzwischen ordnet er fast überall zu. Es gibt also nicht mehr viel, die irgendwelche Blockplatzierungen machen, weil das haben sie gelernt, dass der Verbraucher dort seinen Weg ins Regal findet, wo er sowieso ist. Hier haben wir, glaube ich, noch ein ganz anderes Problem. Die es entscheiden, welche Produkte kommen ins Regal. Da muss man sich natürlich damit auseinandersetzen, welche Produkte sind heute im Regal. Und das wurde ja heute schon angesprochen, die Markenartikelhersteller, ist doch klar. Markenartikelhersteller haben sehr viel Geld dafür bezahlt, dass sie im Regal sind. Und jetzt sollen andere rein, die kein Geld dafür bezahlen. Wer soll das entscheiden?
Ja, ich wäre ja schon froh, wenn die Magnetklinik mit ihrer Bioware reingingen, ne? Dass die brauchen eigentlich nur auszutauschen, die Marke bleibt.
Es gibt ja nicht so viele.
Ja, aber
und die es machen, die kommen eigentlich schon rein. Das ist schon interessant. Also die Markenartikelindustrie, das ist ja vorhin in der Studie rausgekommen, hat natürlich das Problem, es ist für sie noch eine Nische. Das heißt, um hier die Maschinen umzustellen oder überhaupt anzuwerfen, das wird für die zu teuer. Die Markenartikelfirmen werden das aus meiner Sicht so lösen, in den nächsten 5 Jahren werden sie einige Biofirmen aufkaufen, damit sie an die Rohstoffe kommen, damit sie an die Marken kommen und nicht ihre eigene Marke torpedieren. Das ist nämlich das Problem. Was sollen sie dem Kunden sagen, wenn sie heute Bio machen? Einem ist es gelungen, sie hatten ja letztes Jahr hier. Warum jetzt die eigene Marke plötzlich durch Bio noch ergänzt wird? Ist denn die eigene Marke nachher nicht mehr so gut oder was ist da los? Das ist das Problem, was die Markenartikelindustrie heute hat. Mit welchem Argument soll ich jetzt Bio reinbringen?
Ich glaube, wir sind an einem spannenden Punkt, weil es in der Diskussion, die ich seit 20 Jahren aus der Bio-Bewegung kenne, wertet man seine konventionellen Produkte ab, wenn man Bio-Segment reinnimmt. Da gibt es ganz viel Erfahrung, dass dem nicht so ist. Aber ich schaue schon mal in die Runde. Es gibt hier 2 Saalmikrofone und wir haben ja schon einige Themen jetzt doch aufgerissen und angesprochen. Vielleicht ist ein Bedarf, eine Frage zu stellen oder auch eine Meinung kundzutun. Sehe ich da ein Handzeichen? Das scheint noch nicht der Fall zu sein. Gut, dann bleiben wir einfach hier oben ein bisschen. Das ist ja schon ein recht lebendiger Austausch gewesen. Wir haben das Thema Kommunikation schon ein bisschen beleuchtet und haben ein paar Gedanken vor allem um den Begriff gesund gehabt. Es ist ja noch ein zweiter Punkt, der anscheinend in der Debatte und in der Verbrauchernachfrage wichtig ist. Das ist der Preis, der vermeintlich oder tatsächlich höhere Preis. Da würde ich ganz gerne nochmal jetzt in die Runde schauen und sagen, wie kann man denn damit umgehen? Ist es preiswert? Ist es ein Preiswert? Kann man das so kommunizieren? Für mich ist Schokolade, vor allem wenn es im Premium-Bereich ist, ist es hochpreisig und da ist ja in der Regel ein Verständnis dafür da, dass ein gutes Produkt seinen Preis wert sein muss. Vielleicht Christoph zum Einstieg?
Ja, also was ich erlebe, wenn ich so durch die Handelsunternehmen komme, sie haben derzeit Rückgänge im Premium-Bereich, aber nicht bei Bio. Das ist schon mal hochinteressant. Die, die sich für Bio engagieren, haben nach wie vor im LEH zumindest recht gute Steigerungen, weil hier der Kunde den Preis oder die Preiswertigkeit erkennt und weil der Preis heute im Vergleich zur A-Marke, natürlich darf ich nicht eine Bio-Schokolade mit der Preiseinstiegsmarke vergleichen, sondern mit der entsprechenden Marke. Und im Vergleich zur A-Marke ist Bio heute kaum noch teurer. Das muss man mal auch nochmal sehen, heute im LEH. Und deshalb das Bio-Segment, ich sehe das so, wie ich das dieses Jahr bewerte, gerade bei Süßwaren sehe ich eine Riesenentwicklung noch in diesem Jahr nach vorne.
Das ist eine erfreuliche Perspektive und Erwartung, da schließen wir uns gern an, dass sich das umsetzt. In Ihren Marketingüberlegungen spielt es eine Rolle, die Preisdiskussion, findet da Kommunikation statt? Den Kunden zu sagen, das ist der Preis wert, das ist einfach eine besondere Schokolade mit dem...
Es ist den Kunden auf jeden Fall wert. Also wir spüren jetzt nicht, dass es ihnen das nicht wert ist. Also das ist, was ich eben schon ansprach. Es geht eben nicht um in erster Linie Gesundheit oder Added Value, sondern es geht erstmal auch darum, gute Produkte herzustellen, zu wissen, die Wertstoffkette ist geschlossen und Bio und Genuss zusammenzubringen, zu sagen, ich habe auch wirklich Produkte, die mir schmecken. Und da ist die Bereitschaft sicherlich da, definitiv.
Das ist auch meine Erfahrung. Die Leute, die Bio kaufen, die haben einfach ein ganz anderes Verständnis für Preise. Natürlich zahlen die keine Mondpreise, aber was Sie so sagten, das ist ja nicht mehr so viel teurer. Und die haben einfach diesen Zusatznutzen irgendwo hinten im Kopf. Von daher könnte ich mir sogar denken, dass in der Krise die sogar leicht profitieren, diese Bioprodukte.
Ja, also das ist ja bekannt, dass man als Bioverbraucher, ich bin selbst einer, dieses Feel-Good, dieses gute Gefühl. Ich habe erstens ein qualitativ gutes Produkt, aber ich weiß, dass darüber hinaus der Natur noch Gutes getan wird und wenn es dann noch Fairtrade ist, wird auch den Campesinos noch was Gutes getan. Also es kommt eine ganze Reihe von Nutzen mit rein, die mir ein gutes Gefühl vermitteln. Und Sie haben ja ein Buch geschrieben, Schönkost. Wir wissen ja, dass den Leuten das Geld etwas lockerer sitzt, wenn es zum Beispiel um Kosmetik, um Sachen sind, die einen schöner machen, die das Lebensgefühl steigern. Und von daher meine ich, dass die Preisdiskussion in der Tat vielleicht nicht die zentrale Diskussion ist oder sein muss. Aber vielleicht sollte man das ein bisschen mehr kommunizieren. Sascha, hast du da eine Idee, wie man das dann anstellen kann?
Also ich würde den Billig-Image dann... Bei dem, was an Themen auf dem Tisch liegt und was an Potenzial da ist, würde ich den Preis jetzt nicht so sehr ins Zentrum rücken, sondern der wird nachgelagert mit betrachtet. Und natürlich in der Wettbewerbsanalyse ist das ein ganz wichtiger strategischer Punkt, aber den kann Kommunikation nicht wirklich transportieren. Weil wenn es nur noch über den Preis definiert wird nach unten, dann ist die Erosion für die Marke sowieso schon da. Dann hat man eigentlich eine Verteidigungsposition nur noch, dass man versucht, über Preiskampf sich zu behaupten und Erfolge zu erzielen. Über den Aktionsbereich, da finde ich, so aus der Marketingtheorie ist man relativ schnell im Defender-Bereich. Ich glaube, wir haben hier ein starkes Profil, dass wir verkaufen können mit Bio-Süßwaren und Knabberartikeln. Das will sauber definiert sein und da kann man gute Stories erzählen und die Marken entsprechend auch und seines neue Marken positionieren in einem hochwertigen Bereich und dann ist der Preis nicht so entscheidend.
Ich drehe es dann gerade mal um. Wir haben ja gehört, die Preise kommen sehr nah, die nähern sich an, da ist kein großer Unterschied mehr. Wäre es vielleicht nicht sogar ein Gedanken umgekehrt, nicht ein Race to the Bottom, nicht nach unten, sondern sagen, wir versuchen insgesamt uns noch bewusster, noch mehr im Premium-Segment, im oberen Segment mit Bio in Verbindung zu etablieren. Da haben wir jetzt verschiedene Kopfausdrücke, da frage ich es mal ab.
Tja, weiß nicht. Kann ich ad hoc.
Ja. Also hier ist es wie immer Angebot und Nachfrage. Das heißt, wir werden nicht künstlich Preise nach oben bringen können und auf Dauer halten können. Und wenn man mal vergleicht ein Bioprodukt mit einem Markenprodukt, muss man mal sehen, das, was der eine in Rohstoffkosten mehr ausgibt und auch dem Produkt zugutekommen lässt, das gibt der andere in Marketing aus. Diese Kosten oder diese Gelder sind so im Biobereich nicht so vorhanden. aber deswegen muss der Preis nicht nachher 30-40% höher sein. Das ist nicht mehr gerechtfertigt und das haben viele verstanden und das sieht man auch, wenn man den Markt betrachtet. Wir sind ja hier nicht auf einer Insel, wir sind hier, der ganze Weltmarkt drängt ja hier rein nach Deutschland bei dem Potenzial, was noch da ist. Und das wird einfach dazu führen, dass sich der Preis, wie gesagt, ich sage einfach mal auf A-Markenniveau einpendelt.
Sie hatten auch sowas wie Widerspruch angedeutet.
Ja, also ich glaube, das ist die unsinnigste Zeit, irgendwie Preise zu erhöhen. Also das ist nun wirklich definitiv vorbei. Also ich meine, das ist noch nicht ganz bei den Leuten angekommen. Aber was in 2-3 Monaten da sein wird, wenn Sie da eine Preiserhöhung machen, da können Sie sich gleich die Kugel geben und das Unternehmen schließen. Das heißt, andere Werte kommunizieren. Das war auch gestern Abend interessant. Über Davos haben Sie 2 Sätze gesagt in der Tagesschau. Und da wurde 5 Minuten über die Alternativkonferenz gesprochen. Und das ist die Zukunft. Das heißt, die Themenlage verändert sich ja vollkommen. Und wenn ich da beim Kakao kann man ja wunderschöne Geschichten erzählen. Wenn ich da, sage ich mal, diese Kooperativen, diese Nachhaltigkeitsgedanken habe, da kann ich ganz andere Geschichten erzählen. Meinen Preis, den versuche ich irgendwo zu halten, aber keinerlei Signal in Richtung nach oben. Man muss es ja nicht direkt nach unten gehen, nicht? Aber das wissen Sie
besser. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass jetzt die Schokoladen, die jetzt da auf Preisniveau sind, nach oben gehen, sondern dass man sich mehr in dem oberen Segment bleibt quasi, dass man das pflegt und sagt, da gehören wir eigentlich hin. Weil es eben im Sinn von Preiswert im ursprünglichen Sinne ist. Sascha, du wolltest noch.
Ja, was jetzt natürlich ein Punkt ist, wir stecken nun in der Krise. Sie sollen noch so wirklich zuschlagen. Man mag das Wort gar nicht mehr aussprechen. Lesen mag man auch nicht mehr allzu viel darüber. Nee. Und jeder ist sich klar darüber, dass das Jahr 2009 schwierig wird und wie es weitergeht und so weiter. Alles geschenkt. Aber auf der anderen Seite, doch gerade jetzt wäre doch die Möglichkeit, Stories zu platzieren, die auch Kontrapunkte setzen, die marktfähig sind, die wettbewerbsfähig sind, aber die inhaltlich einfach auch neue Aspekte aufgreifen, dass man gerade jetzt aus bestimmten Dingen ausbricht, die man einfach für Jahrzehnte jetzt gelebt hat.
Das ist eine, dieser Zusatznutzen, den würde ich auch sehen, dass er notwendig ist zu kommunizieren. Ja. Und eine Story dazu, immer gut. Aber wenn ich in den LEH gehe, da vermisse ich es an den Basics. Wo finden Bio-Verkostungen statt? Wo steht mal eine Dame oder ein Herr, der bioaktiv verkauft? Das finden Sie fast nirgends im LEH. Und da stellt sich die Frage, warum nicht? Und ich erlebe es ja immer wieder, wenn wir mal so eine Verkostung machen, heißt es ja, das schmeckt ja. Ich glaube, da brauche ich gar nicht viel dazu zu sagen. Wenn den Kunden das schmeckt, dann kauft er das. Und wir sehen das, wir haben aktive Verkostungen gemacht, wie hinterher die Umsätze hochgegangen sind und stabil geblieben sind. Das heißt, hier fehlt's noch in den Läden, ganz klar an den Basics, das, was man im konventionellen Bereich tagtäglich macht. Warum macht man das nicht für Bio?
Ja, ich glaube, da gibt es schnell Konsens, dass wir da noch mehr Verbraucher auf den Geschmack bringen müssen. Die müssen das Geschmackserlebnis haben. Ich würde ganz gern bei nochmal ein bisschen schwerpunktmäßig beim Handel bleiben. Da war die Umfrage wieder sehr interessant, dass mit 82% Bio-Schokolade und Knabbergebäck im Supermarkt und dann beim Discounter 63%. Auch das hat mich in der Höhe überrascht, das Ergebnis. Da ist natürlich Kommunikation sehr schwierig. Im Discounter findet Kommunikation mit dem Verbraucher nicht statt. Ich habe auch noch keine Verköstigung beim Discounter gesehen. Im Supermarkt wohl. Wie können wir mit dieser Situation umgehen, wenn wir einen erhöhten Kommunikationsbedarf haben? Wir wollen Storys erzählen, Geschichten haben wir, aber wie kriegen wir die an Verbraucher? Einmal Verköstigung, aber wie können wir das vielleicht noch?
Ganz kurz, bevor Sie dann loslegen. Meine Erfahrung mit einigen Handelsorganisationen ist, dass sie sich doch erstmal nach außen zurückhalten und in der Fläche ist es organisatorisch vielleicht auch nicht möglich, da können Sie was dazu sagen, aber Obacht, an die Hersteller, an die Markenartikler jetzt nicht einfach verzagen, weil es vielleicht mit dem Handel, dem klassischen LEH, schwierig ist oder dem Discounter. Die fangen an zu kommunizieren und auch jenseits der Schweinebauchanzeigen, die Media-Spendings der großen Ketten, auch Lidl, sind immens. Ja. Und sie fangen an, Marke aufzubauen. Sie haben teilweise im Bio-Bereich schon auch Produktmarken aufgebaut und sehr erfolgreich profiliert. Und da kann ich mir schon vorstellen, bei dem, was auch konzeptionell alles so passiert und was man auf den Internetseiten jetzt schon so langsam sehen kann bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen Handelsorganisation, da wird möglicherweise sehr viel schneller noch was passieren. Nur dann ist der Handel der Treiber zu anderen Bedingungen und nicht mehr die Hersteller gegebenenfalls, die Markenartikler.
Also die Zahlen haben mich jetzt nicht überrascht, weil der Kunde kauft da, wo er sowieso hingeht. Und das ist einfach der Punkt. Und dann könnten die Zahlen noch viel höher sein, wenn er mehr finden würde. Er kauft halt das, was da ist, wo er hingeht. Und viele gehen nun mal zum Discounter und viele gehen nun mal in den Supermarkt. Und wenn dort das Angebot größer ist, wird auch mehr gekauft.
Also nicht, weil ich ein ehemaliger Fernsehmann bin, aber Geschichten kann man dann am schönsten über einen TV-Spot erzählen und vielleicht auch von der Seite aus mal die Dinge vorantreiben. Und dann, wenn dann die Leute nachfragen, dann ist es sehr schnell im Handel drin. Also so flexibel sind die.
Also ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen verzahnt ineinander. Also Kommunikation macht nur Sinn, wenn ich breit distribuiert bin, also im Handel verfügbar. Und umgekehrt wird der Handel sagen, gut, ich liste dich nur, wenn du TV machst. Also das ist alles ein bisschen ineinander verzahnt und letztendlich miteinander sehr eng verbunden. Also da muss einer mit dem anderen zusammentun.
Ja, wir haben geredet, Bilder sind notwendig, wir haben die Geschichten sind oft mit Bildern verwoben. Ich denke an den Branchenführer, Babykost ist fast komplett bio, 80% der Babykost ist bio, das hat einen Grund. Und da war die Werbung im Fernsehen. Und das ist verbunden mit der Persönlichkeit, die ein unglaubliches Charisma hat, die glaubwürdig rüberkommt. Ich glaube, das Beispiel kann uns eigentlich zeigen, was möglich wäre. Früher war es mal vielleicht für den Markenartikler, war es ja mal der Mohr, der das kommuniziert hat, der eigentlich mit Schokolade ja erstmal nichts zu tun hat und heute gar nicht mehr geht, aus politischen Korrektnisgründen. Aber da waren die Bilder, die Personen, das war verwoben. Und ich glaube, ein Stück weit sollte man da vielleicht unterwegs sein und gucken, ob wir nicht da was finden, um da voranzukommen. Ich schaue nochmal in die Runde, weil es sollte eigentlich schon interaktiv sein. Es ist eine Gelegenheit, hier haben wir wirklich Experten, das haben sie in der Talkrunde jetzt schon gezeigt. Vielleicht doch noch das fragen, was Ihnen bislang gefehlt hat in unseren Ausführungen. Nochmal das Angebot, hier sind zwei Mikrofone. Gibt es einer der Eisbrecher? Ich könnte auch sagen, es gibt eine Tafel Schokolade nachher. Für den, der als erster ans Mikrofon geht. Oder sind Sie ganz zufrieden, wenn wir den Dialog hier unter den Experten exklusiv führen? Gut, wir haben noch ein klein bisschen Zeit. Ich würde noch gern einmal eine kleine Frage aufwerfen. Wir werden morgen uns konzentrieren über das Sourcing, ist genug da. Bleiben wir heute mal mehr in der Verkauf, im Verkauf, im LEH. Die Breite des Sortiments, Vollsortiment, haben wir ja in der Regel nicht. Was wäre denn da zu tun? Ich gucke dann nochmal natürlich an Christoph, der da den tiefsten Einblick hat.
Na gut, was wäre zu tun? Einfach nur das eigene Sortiment anzuschauen und schauen, wo habe ich Alternativen. Heute ist es ja im LEH so, dass sie in bestimmten Warengruppen bis zu 3-4 Mal die gleiche Warengruppe abdecken, weil sie viele nur mit Dachmarken arbeiten oder Eigenmarken. Und das ist natürlich zu wenig. Im Vollsortiment kann ich nur schauen, wie ist meine Verteilung im normalen, konventionellen Sortiment und was tue ich dazu an Alternativen hinbringen. Und dann ist es auch so, hier ist es, Erich Magrander sagt es immer, der Kunde will Vielfalt haben. Er will nicht nur eine Marke oder zwei Marken haben. Er will auch etwas, wenn man sich mal die Lebensmittelregale anschaut, wie bunt und wie vielfältig die sind. Bei Bio könnte man mal meinen, das gibt es dort nicht und das gibt es sehr wohl. Ich brauche nur in den Bio-Supermarkt reinzugehen.
Da ist Zustimmung. Vielleicht zum Schluss nochmal eine Sache, die nicht als Provokation gedacht ist, aber wir unterhalten uns ja über Lebensmittel und wir haben vorhin den Gesundheitsaspekt ja abschließen wollen, dass wir da nicht zu viel kommunizieren wollen, das nicht nach vorne stellen. Aber es schwebt ja immer im Raum, ja, wir essen ja viel zu fett, aber auch viel zu süß. Gerne, ja. Die Frage, soll man in der Kommunikation vielleicht das ansprechen oder soll man das lieber ganz ausklammern oder soll man vielleicht in der Richtung kommunizieren, sagen, das Beste, davon vielleicht ein bisschen weniger?
Das Sie können letztendlich von keinem Hersteller erwarten, dass er sagt, mein Produkt ist gut, aber je weniger er davon isst, desto besser ist es. Das denkt man zwar, aber das kann man einfach nicht machen. Das ist so, wie man Stromanbieter sagt, er wirbt für Stromsparer. Das machen die zwar, aber wer es macht, dem stellen die den Strom ab. Es gibt halt Dinge, die gehen einfach nicht. Und natürlich wird dieser Gesundheitsaspekt, ob man das hier jetzt mag oder nicht, der wird irgendwann eine Rolle spielen, weil wenn die Strukturen sich ändern und werden geänderte Strukturen haben, spätestens am nächsten Jahr, werden die Leute sich sehr viel stärker um ihre Gesundheit kümmern und irgendwann hat süß auch irgendwas mit Diabetes und sonst was tun. Ich will es nicht zu stark ausführen, aber ich will Ihnen, um das ins Positive zu wenden, sagen, es wird ungefähr ab nächstem Jahr eine Megastory geben und das wird die Stevia-Story sein. Weil irgendwann, und das, ich glaube, diese Dinge werden jetzt beschleunigt, wird dieses Süßmittel, es ist kein Süßstoff, aus Südamerika bei uns zugelassen sein, wie es in Japan, in ganz Südamerika, überall schon ist, es ist der wichtigste. Der hat zwei riesige Vorteile, er bringt keine Insulinausschüttung, das heißt, er macht nicht dick. Im Gegenteil, er senkt sogar noch den Blutzuckerspiegel, ist also ein Schlankheitsmittel, süßt hervorragend und hat in der Tat natürlich keine Nebenwirkungen, sonst wäre halb Japan oder sonst was ausgestorben. In der Schweiz wird er jetzt demnächst zugelassen. Die EU kann sich dem nicht verschließen. Ich weiß, dass die großen Konzerne wie verrückt dran arbeiten. Und dann hat man eine wunderschöne Geschichte. Und dann muss man halt gucken, dass man da auch als Bio-Anbieter mit dabei ist. Da geht man mit einem neuen Thema rein. Und da kann man das Ganze von einer ganz anderen Stelle aus auffordern.
Ja. Ich würde dann noch ergänzen und vielleicht auch ein bisschen abweichen von der Position. Mit den Mengen ist das ja immer so eine Sache. Und Ausgewogenheit ist das Gebot der Stunde. Und das sagen auch die ganzen Ernährungswissenschaftler, die DGE. Es geht um die Kostformen, Süßwaren, Knabberartikel, Naschereien, Snacks. Das gehört alles zur ausgewogenen Ernährung dazu. Es will halt individuell wohl dosiert sein und das ist eben sehr unterschiedlich. Es gibt da nicht das Standardraster, mit dem man sagen kann, das ist viel, das ist wenig und wenn dann wenig, dann aber Bio. Das ist für mich der falsche Weg. Ich glaube, wir müssen die Vorteile von Bio-Süßwaren, Knabberartikel jenseits von diesem Gesundheitsaspekt per se definieren und einfach auch vielleicht gucken, es ist doch auch was Tolles, wenn ich ein Lebensmittel habe, eine Süßware, ein Knabberartikel, der unter optimierten Bedingungen angebaut und geerntet und weiterverarbeitet wurde bis zum fertigen Produkt. Das sind höhere Anforderungen. Ich darf bestimmte Zutaten, Sie hatten das angesprochen, gar nicht verwenden. Das sind, wenn Sie so wollen, sage ich jetzt, hier kriege ich dann durchaus auch Prügel von anderen, vielleicht die reineren Produkte und insofern dann ein Stück weit die gesünderen. Aber das hat ja per se mit Gesundheitsmanagement erstmal nichts zu tun. Und da kann man noch ganz viel drumherum stricken. Und das sollte man eben tun. Daraufhin sollte man abzielen in seinen Vermarktungsüberlegungen, in der Profilierung. Was sind die Vorteile? Gesundheit, finde ich, ist ein schwieriges Thema, insbesondere dann auch, wenn es um Mengendiskussionen geht. Ich denke, der Goldstandard sollte einfach irgendwann sein, eine nachhaltige Erzeugung. Und da ist Bio ein Beitrag.
Ich habe vier Kinder, ich kann da vielleicht ganz kurz aus meiner Schule zum Schluss plaudern. Wir haben ein gutes Übereinkommen getroffen, wie die klein waren. Wir haben über versteckte Zucker uns unterhalten, die sonst in Softdrinks und im Ketchup und sonst wo drin sind, und über Süßigkeit, und die Alternative war nicht Hardcore Öko, ihr kriegt kein Süßes, denn da gab es noch wenig Angebot, die sind jetzt mittlerweile schon 26, 30 Jahre, da gab es nicht die Bio-Alternative, da war auch noch nicht ihr Markenpionier vorne weg. Und wir haben gesagt, Glassüßigkeiten, Genuss, das alles hat seinen Platz, aber wir gucken, dass wir bei den versteckten Zuckern das einsparen, was wir dann genießen können. Genießen, ich glaube, mit dem Wort sollten wir aufhören, denn wir sind hier auf einer Messe, die Produkte anbietet, die man in der Tat genießen kann. Und wie so oft beim Genuss ist das auch eine Frage dann von Mengen und Prioritäten. Ich bin aktiv, ich habe es jetzt nicht, um es vorzuführen, ich laufe gern und stolz mit der Slowfood-Schnecke durch die Gegend, weil ich Slowfood-Aktivist bin. Die Slowfood-Bewegung wird ja mit verbunden mit dem bewussten Genuss. Und ich glaube, das kann man zu dem Thema Bio und Schokolade sagen. Hier geht es ganz sicher um den Genuss, den müssen wir noch mehr nach vorne bringen. Der ist schon Teil, aber er muss noch mehr kommuniziert werden. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, was wir da genießen und das dann genießen, dann ist es, glaube ich, für die Biobranche eine Sache, nach der wir nach vorne gucken können. Und die Wachstumszahlen haben wir gehört. Ich glaube, es gibt Anlass zum Optimismus. Und ich selbst werde jetzt noch ein Bild machen hier in der Biostraße sozusagen, was es Neues gibt und mich dem Genuss hingeben. Und auch das wünsche ich Ihnen. Die Messe geht ja noch ein Stück weiter. Ansonsten möchte ich Sie einladen, dass wir uns vielleicht morgen nochmal sehen. Morgen haben wir nochmal das Thema Bio und Süßwaren, wobei wir da ein bisschen mehr noch fokussiert auf den Bereich Vermarktung eingehen wollen, Rohwarenbeschaffung etc. Wir haben auch wieder ein Impulsreferat mit einem ausgewiesenen Experten. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Ansonsten noch eine schöne Messe. Herzlichen Dank an die Podiumsteilnehmer. Sie haben meine Aufgabe leicht gemacht. Sie haben aktiv engagiert. Und herzlichen Dank an Sie.